Das Ohr am Netz, der Eco-Podcast mit Sidonie Krug und Sven Oswald.
Hallo und herzlich willkommen zum Ohr am Netz. Hi Sidonie, wie geht's dir?
Hallo Sven, hallo zusammen. Bei mir ist alles wunderbar.
Ja, bei mir auch. Es geht ja in Urlaub. Ne? Wir haben jetzt eine Woche Winterferien.
Ja,
und, genau. Und wir wollen die in Stockholm verbringen. Also mal gucken, ob es klappt mit dem Flieger und so. Jetzt war ja gerade irgendwie Streik am BER, aber hey, das wird schon. Wie sagte meine Frau so entspannt, du Hase, ich bin ja zu Hause Hase, dann fahren wir halt mit dem Auto. Ich dachte, ja super, 14 Stunden im Auto sitzen, habe ich auch richtig Bock drauf. Aber hey, im Notfall.
Ja, da kommt man schon ganz entspannt an dann im Urlaub.
Ja, das
Urlaub.
Schöne ist, sie fährt sehr ja schön. Auch. Also,
aber sie
ja,
fährt ja, genau, doch immer, sie, oder?
Also wir finden ja gegenseitig unseren Fahrstil blöd, aber ich bin der entspanntere Beifahrer, so definiere ich das immer.
Ach so.
Und ich kann super schlafen im Auto. Also im Zweifelsfall habe ich 14 Stunden
Echt?
Schlaf, ist auch nicht schlecht. Naja, mal gucken, wie es wird. Ja. Aber was auf jeden Fall wird, ist das hier, nämlich dieser Podcast, das Ohr am Netz mit einer sehr, sehr spannenden Folge. Das politische Berlin ist nämlich offiziell aus dem Winterschlaf erwacht. Der Bundestag tagt nun wieder und wer die Nachrichten so ein bisschen verfolgt hat, hat vermutlich gemerkt, dass es dort teilweise ziemlich hitzige Debatten gibt.
Ja, und das ist natürlich ein perfektes Timing für uns, für unsere heutige Folge, in der wir mit dem Mann gesprochen haben, der in der Bundesregierung für unseren Themenbereich, nämlich die Internetwirtschaft und Digitalisierung, an erster Stelle zuständig ist. Und das ist Digitalminister Dr. Volker Wissing.
Und bevor wir das machen oder ihr das hört, gibt es natürlich erstmal einige digitale Neuigkeiten aus der digitalen Welt.
Kurz und kompakt. Neues aus der digitalen Welt.
Ja, in der letzten Folge, wer es gehört hat, hatten wir ja das große Thema Fintech, ja, wie man seine Finanzen online managt mit Hilfe von Apps und neuen digitalen Tools. Und dazu passt jetzt ganz gut unsere erste News. Das ist nämlich eine Eco-Umfrage, die wir mit CW gemacht haben, die ergeben hat, dass tatsächlich schon die Hälfte der Deutschen ihre Finanzen online managt. Das hätte ich gar nicht gedacht, so spontan, nee,
ehrlich
gesagt. Also rund jeder und jede zweite Deutsche nutzt digitale Angebote oder Plattformen zur Verwaltung der eigenen Finanzen. Das zeigt, wie gesagt, die Umfrage, die wir mit CW gemacht haben. Neben den Bankgeschäften, die immerhin schon 43,7% der Befragten online verwalten, greifen auch rund ein Viertel schon bei der Steuererklärung zu Rechner oder Smartphone. Da gibt's ja diese Apps, die das für einen machen. Und die Geldanlage per Smartphone-App oder im Browser ist immerhin auch schon bei 16,9% beliebt. Und ihre Versicherungen verwalten immerhin auch schon mal 12,5% der Deutschen online. Also ich finde, da merkt man schon so eine gewisse Offenheit gegenüber dem Thema Finanzen eben auch online und mit Hilfe der Digitalisierung zu managen. Das sind tatsächlich doch ganz gute Zahlen. Wir haben das Ganze zum Anlass genommen, zu erklären, was es bei der Online-Verwaltung von Finanzen ganz grundsätzlich auch zu beachten gilt. So ein paar Tipps geben wir da, die eben zeigen, wie Bankgeschäfte auch online sicher auszuführen sind. Ja, und wer noch mehr dazu wissen möchte, kann natürlich einerseits die letzte Folge des Ohr am Netz nochmal hören. Da ging es ja um das ganze Thema Fintechs und die praktischen Tipps packen wir euch natürlich auch nochmal in die Shownotes.
Wir haben einen Rekord zu vermelden, also gar nicht so sehr wir persönlich, sondern der D-Kicks. Regelmäßige Hörer dieses Podcasts wissen ja, wir hatten gerade kürzlich dazu zum Jahresanfang auch eine Folge und der Datenverkehr, der steigt. Also es gab einen Zuwachs von insgesamt 23% im letzten Jahr. Das ist relativ fett. Das Jahreshoch im Jahr 2023 war am 8. November mit 22,4 Terabit pro Sekunde. Natürlich parallel zum UEFA Champions League Spieltag. Da wurde offenbar ordentlich gestreamt. Und da gab es auch einen lokalen Rekordwert am D-Kicks in Frankfurt und zwar 16,62 Terabit pro Sekunde. Insgesamt wurden an den D-Kicks Internetknoten im Jahr 2023 mehr als 59 Exabyte an Daten ausgetauscht. Ich könnte jetzt sagen, wie viele Nullen das sind. Müsste ich mir aber umständlich ausrechnen, habe ich gar keine Lust. Auf jeden Fall viele. Die Nutzung variiert saisonal, klar. Gaming-Dienste zu Beginn und Mitte des Jahres stark beliebt und Videokonferenzen außerhalb der Urlaubsmonate wurden die stark genutzt. Der D-Kicks Frankfurt bleibt mit 40 Exabyte Datendurchsatz im Jahr 23 Europas größter Internetknoten und treibt aktiv den Bau neuer Rechenzentren voran. Und wie wir erfahren haben vom CEO, ist auch die Idee, so eine Art Mini-Pizzakarton-Rechenknoten in die Fläche zu bringen, für nachher ein richtig gutes, stabiles Netz mit sehr kurzen Reaktionszeiten durchaus eine Idee, um die es geht. Wie gesagt, wer da Interesse dran hat, einfach nochmal in einer der letzten Folgen nachhören.
Ja, und ich bin mal gespannt. Dieses Jahr ist ja Europameisterschaft. Das gibt bestimmt auch wieder einen neuen Rekord. Ja, der AI Act, über den wir ja hier in der Folge mit Volker Wissing und ECO-Vorstandsvorsitzendem Oliver Sümer auch noch ausführlicher sprechen werden, ist Ende der letzten Woche am 2. Februar endlich von den EU-Mitgliedstaaten im Ausschuss der ständigen Vertreter abgenickt worden. Die Erleichterung seitens der Kommission dürfte groß gewesen sein, gab es doch bis zuletzt insbesondere in Frankreich, aber auch hier in Deutschland durchaus noch Vorbehalte gegen die Verordnung. Der ECO-Verband fordert nun in erster Linie eine praxistaugliche Umsetzung und EU-weit einheitliche Kriterien im Umgang mit KI-Systemen. Der ECO-Vorstandsvorsitzende Oliver Sümer sagte, für ein echtes Level Playing Field in Europa braucht es einheitlich ausgelegte Pflichten, Anforderungen und Standards. Nationale Sonderwege würden zu einem Flickenteppich an Regelungen und Rechtsunsicherheit für Unternehmen sorgen, der Innovationen im Keim erstickt. Hierzu bedarf es laut Sümer eines engen und regelmäßigen Austauschs aller betroffenen Akteure. Das gilt vor allem im Hinblick auf technologische Weiterentwicklungen im KI-Bereich. Und die gesetzliche Ausgestaltung müsse hier einfach flexibel bleiben für neue Anwendungsfälle. Ebenfalls müssten praxistaugliche Kriterien für die Risikobewertung entwickelt werden. Gleichzeitig sollte die Bundesregierung aus Sicht des Verbands bei der biometrischen Echtzeitüberwachung mögliche Spielräume im AI-Act nutzen. Hier sagt Oliver Sümer, für den Erfolg von KI braucht es Akzeptanz in der Bevölkerung, doch die im AI-Act vorgesehenen Regelungen zur biometrischen Echtzeitüberwachung steigern die Sorge vor einer Gefährdung von Bürgerrechten und könnten das Vertrauen in künstliche Intelligenz komplett untergraben.
So, jetzt sind wir alle auf dem neuesten Stand und jetzt können wir den digitalpolitischen Deep Dive dieser Folge machen. Das ist die Idee für das Ohr am Netz. Denn für dich und dein Team, liebe Sidonie, ging es für diese Folge ja live ins Digitalministerium.
Ja, wir waren on Tour sozusagen mit dem Ohr am Netz. Auch eine kleine Premiere, weil sonst nehmen wir ja hier immer über unser virtuelles Studio auf. Und letzte Woche waren wir aber tatsächlich live im Bundesministerium für Digitales und Verkehr, haben uns dort zusammengesetzt mit Volker Wissing, mit richtigen Mikros und einem richtigen Mischpult.
Voll oldschool.
Und sehr analog. Hat aber Spaß gemacht und ja, wir haben mit ihm über die aktuellen Digitalthemen auf seiner Agenda gesprochen und natürlich auch ein bisschen über das Thema, über das gerade alle sprechen, den AI-Act.
Im Gespräch.
Ja, wir sind hier heute mit dem Ohr am Netz quasi on Tour und zu Gast im Bundesministerium für Digitales und Verkehr, um mit Digitalminister Dr. Volker Wissing zu sprechen. Herr Wissing, schön, dass wir heute hier sein dürfen.
Ich freue mich auch.
Ja, Herr Wissing, Sie waren ja Anfang Januar ein paar Tage in den USA, unter anderem auch bei der CES in Las Vegas. Welche der dort gezeigten digitalen Innovationen und Zukunftsvisionen haben Sie denn besonders beeindruckt?
Die Consumer Electronics Show war dieses Jahr vor allen Dingen geprägt von einem Rollout von AI-Models, also verschiedenste konkrete Anwendungen von KI, die den Alltag erleichtern. Und die Fülle und die Alltagstauglichkeit dieser Systeme hat mich beeindruckt. Das war schon sehr erstaunlich, dass man im letzten Jahr im Grunde genommen so diesen Kick-off hatte mit ChatGPT und dann ein Jahr später überall ganz konkrete Anwendungen, etwa wenn es darum geht, Musik per Mausklick in Einzelteile zu zerlegen oder auch ganz individuelle Sprachmodelle, die helfen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Restaurants zu schulen. Mhm. Also sehr, sehr praxisnahe, alltagstaugliche Anwendungen. Und das ist auch ermutigend gewesen, weil man wahrgenommen hat, wie schnell KI Teil unseres Alltags werden wird.
Mhm. Gibt es irgendwelche Learnings, die Sie jetzt mitgenommen haben, zurück nach Deutschland?
Es ist immer wieder auch beeindruckend zu sehen, was für eine starke Rolle Deutschland dort spielt. Wir neigen ja in Deutschland oft dazu, unser Licht ein bisschen unter den Scheffel zu stellen, so nach dem Motto, alle anderen laufen uns davon und wir hinken hinterher. Mhm. Dort sieht man, dass wir auf diesen internationalen Messen eine ganz entscheidende Rolle spielen. Technology Made in Germany ist dort eben auch in aller Munde. Und natürlich ist die CES immer auch eine Messe, in der man viele Innovationen im Automotive-Bereich sieht, auch den Einsatz von KI im Automobilbereich. Also wir sind dort stark vertreten. Und das stimmt einen auch optimistisch.
Also würden Sie sagen, der Digitalstandort Deutschland braucht sich überhaupt nicht verstecken?
Richtig, wir sind ein hochinnovativer Standort und spielen ganz vorne mit weltweit. Und vor allen Dingen, wenn es darum geht, praxisnahe Anwendungen zu entwickeln.
Mhm. Viele der im Rahmen der CES gezeigten Technologien basieren ja auf KI, das haben Sie ja auch schon gesagt. Wo sehen Sie denn so die größten Chancen durch KI und wo vielleicht auch Gefahren oder Risiken?
Zunächst einmal sind wir gut beraten, die Chancen in den Blick zu nehmen, denn wir leiden unter einer ganzen Reihe von Problemen, die wir im Analogen nicht mehr gut in den Griff bekommen. ganz vorneweg der Fachkräftemangel. Und deswegen brauchen wir jetzt KI dringend, um diese Fachkräftelücke zu schließen. Wir können, jeder Einzelne kann mit KI wesentlich mehr bewirken mit seinem Wissen und mit seinen Fähigkeiten. Und deswegen spielt KI auch für das moderne Arbeitsleben künftig eine entscheidende Rolle. Und ich kann nur sagen, zum Glück, denn wir sehen ja, es fehlt hinten und vorne an Fachkräften. Die Verwaltung hat Schwierigkeiten, bürgernah zu sein, weil Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fehlen. Wir haben durch Fachkräftemangel Probleme, den ÖPNV auszubauen, weil wir keine Fahrerinnen und Fahrer bekommen. Mhm. Und jetzt zu sehen, dass wir mit Hilfe von KI autonom fahren können in absehbarer Zukunft und dann eben unsere Mobilitätsbedürfnisse mit guten Angeboten auch bewältigen zu können, das ist großartig. Und deswegen finde ich die Chancen enorm. KI kommt gerade zur richtigen Zeit, denn die Probleme der analogen Welt werden sichtbarer. Gleichzeitig müssen wir natürlich auch die Risiken in den Blick nehmen, das ist klar. So, solche Technologien, die menschliche Fähigkeiten wirkmächtiger machen, können natürlich auch die negativen Fähigkeiten von Menschen mit mehr Wirkung und mit mehr Risiken versehen. Und deswegen ist es ganz wichtig gewesen, dass wir den Code of Conduct erarbeitet haben auf G7-Ebene, um mal internationale Guidelines zu haben für eine Regulierung. Und deswegen ist es auch richtig, dass wir auf europäischer Ebene an einem Regelwerk arbeiten.
Ja, genau. Da sind wir auch schon beim Thema. Ne? Die EU hat ja mit dem AI Act Ende letzten Jahres schon das weltweit erste richtig umfassende Gesetz zur AI-Regulierung vorgelegt. Kritiker befürchten, dass es sich hierbei möglicherweise um ein Eigentor handeln könnte und Europa sich mit dieser Regulierung so ein bisschen im globalen Wettlauf um die KI-Vorreiterrolle sozusagen selbst ins Aus katapultiert. Halten Sie diese Befürchtung für berechtigt oder wie bewerten Sie den Verordnungsentwurf?
Regulierung kann für die Wirtschaft sehr hilfreich sein, weil sie einen Rahmen vorgibt, innerhalb dessen jeder genau weiß, was geht und was nicht geht und dann kann man loslegen. Planungssicherheit ist hier das Stichwort. Gleichzeitig kann Regulierung aber auch übers Ziel hinausschießen und Innovationen vertreiben. Und gleichzeitig muss auch die Regulierung die Risiken im Blick behalten und darf nicht etwas übersehen, was uns hinterher dann in der Gesellschaft Probleme macht oder auch das Vertrauen in den Einsatz von KI gefährdet. Hier die richtige Balance zu finden, ist nicht leicht. Deswegen ist es wichtig, dass viele mitgearbeitet haben an diesem AI Act und sich mit ihrer Position und ihrer Perspektive mit eingebracht haben. Das Ergebnis kann nicht allen gefallen zu 100%, weil die Positionen auch sehr unterschiedlich waren. Aber es gibt doch in dem Gesamtergebnis eine ganze Menge von guten Punkten, die uns helfen werden, einen klaren Ordnungsrahmen zu setzen. Jetzt müssen wir noch im Feintuning schauen, was kann man noch erreichen, was kann man noch verbessern und dann eben überlegen, jeder für sich, ist das genau das, womit man leben kann. Am Ende muss klar sein, eine gute Regulierung solcher Technologien kann immer nur eine innovationsfreundliche Regulierung sein. Das war mir von Anfang an wichtig. Da konnten wir aber auch einiges durchsetzen.
Okay. So ein Kritikpunkt ist ja das Thema biometrische Echtzeitüberwachung, wo ja der Entwurf so einige, wie einige Kritiker sagen, eben nicht ausreichend rote Linien steckt sozusagen. Teilen Sie diese Befürchtung, dass dadurch das ohnehin schon schwache Vertrauen der Bevölkerung in KI eventuell halt noch geschwächt werden könnte?
Mir war das Vertrauen in KI immer sehr wichtig. Solche Technologien brauchen wir dringend. Es gibt keine Wettbewerbsfähigkeit ohne den Einsatz von KI. Wenn irgendein Unternehmen glaubt, es käme ohne KI aus, dann wird es ein böses Erwachen geben. Und gleichzeitig können wir KI nur breit einsetzen, wenn in unseren Demokratien auch das Vertrauen der Menschen in diese Technologie vorhanden ist. Wir wollen deswegen vertrauenswürdige KI auch mit einer guten Regulierung in Europa entwickeln. Die Biometriefragen, es werden natürlich von zwei Perspektiven betrachtet. Einmal die Frage des Vertrauens, des Bürgerrechtsschutzes und andererseits gibt es natürlich auch die sicherheitspolitischen Hardliner, die sagen, neue Chancen auch zur Verbrechensbekämpfung und hier muss eine gute Balance gefunden werden. Und am Ende ist es wichtig, dass wir sehen, welche Bedeutung KI für unsere Gesellschaft hat und dass wir ohne die Akzeptanz keine Perspektive haben, sie breit einzusetzen. Und die Akzeptanz setzt eben auch den Schutz von Bürgerrechten voraus. Da ist viel erreicht worden, auch in dem jetzigen Entwurf.
Nun haben Sie ja vorhin auch schon über Mobilitätslösungen im Kontext KI gesprochen. Sie haben angekündigt, dass Sie bei der Regulierung mit der US-amerikanischen Regierung zusammenarbeiten wollen. Haben Sie da vielleicht ein Beispiel, wo Sie Potenziale sehen für so eine gemeinsame Regulierung?
Wir haben mit den USA schon sehr gut zusammengearbeitet auf G7-Ebene, als es um die Erarbeitung eines Code of Conduct für KI ging. Die Zusammenarbeit war da hervorragend, auch die Kompromissbereitschaft. Und jetzt geht es darum, dass wir bei der Anwendung von KI in den entscheidenden Bereichen, die für unsere Gesellschaft, auch für unsere Industriegesellschaft von enormer Bedeutung sind, uns eng abstimmen mit Partnern wie den USA. Ich denke etwa an den Einsatz von KI beim autonomen Fahren. Die USA und Deutschland sind hier mitführend weltweit. Wir haben als erstes Land weltweit eine Regulierung geschaffen, in der man autonom fahrende Fahrzeuge auf Level 4 Ebene auf allen öffentlichen Straßen zulassen kann. Das hat bisher außer Deutschland noch niemand. Aber wichtig ist jetzt, dass wir die Standards und die Zulassungskriterien für solche Fahrzeuge international abstimmen. Die Amerikaner haben hervorragend weit entwickelte autonom fahrende Systeme, wir in Deutschland auch. Mhm. Und beide haben ein Interesse daran, dass die internationalen Standards einheitlich sind, dass sie früh vereinbart werden, damit wir einen klaren Rechtsrahmen haben und natürlich auch am Ende diese Produkte auf einem internationalen Markt auch handeln können. Die Offenheit für die eine Zusammenarbeit auf diesem Gebiet ist sehr groß und wir institutionalisieren das jetzt gerade. Und ich habe auch bei meiner Reise in die USA mit einigen gesprochen aus der Wirtschaft, die gesagt haben, sie sind gerne bereit, auch ihr Know-how, ihre Erfahrung mit einzubringen, dass wir auch hier gute internationale Regeln erarbeiten können. Das stimmt mich optimistisch und zeigt, wie gut wir auch mit unseren Partnern zusammenarbeiten.
Eine große globale Herausforderung in den nächsten Jahren ist ja die Bewältigung des Klimawandels. Da hält ja Digitalisierung einerseits ganz viele Lösungen parat. Gleichzeitig verbrauchen digitale Technologien oder digitale Infrastrukturen vor allem natürlich durch den Einsatz von Geräten und Rechenzentren auch wieder Energie. Wie bringen Sie das beides miteinander in Einklang oder welche Rolle spielt für Sie das Thema digitale Infrastruktur und insbesondere eben auch so der nachhaltige Netzausbau im Hinblick auf die Erreichung von Klimazielen?
Die Transformation unserer Industriegesellschaft hin zu einer klimaneutralen Gesellschaft ist ein großer Kraftakt, der uns sehr viel Feinsteuerung und Präzision abverlangt. Und KI ist hier auch eine Schlüsseltechnologie, um uns die Dinge so einfach wie möglich zu gestalten. Mhm. Sie muss breit zum Einsatz kommen und Sie sprechen zu Recht die Frage auch der Nachhaltigkeit an. Wir haben die Frage der Nachhaltigkeit und der Digitalisierung zu einem Schwerpunktthema unserer G7-Präsidentschaft im Digitalbereich gemacht, weil wir es wichtig finden, dass man hier frühzeitig die Nachhaltigkeit einer digitalen Gesellschaft mitdenkt. Bei der Industrialisierung hat man den Fehler gemacht, dass man das hinten angestellt hat und so getan hat, als wäre das kein großes Problem oder als würde das Problem sich von selbst lösen. Das war aber nicht der Fall. Und jetzt stehen wir vor einem gigantischen Transformationsprozess. Das sollte uns bei der Digitalisierung nicht passieren. Deswegen ist es wichtig, dass wir etwa die Nutzung regenerativer Energien mitdenken. Und wir müssen uns auch irgendwann stärker mit der Frage noch beschäftigen, wie können wir vermeiden, dass wir Dinge speichern, die wir gar nicht mehr brauchen? Oder wie können wir dort auch ein Gefühl dafür entwickeln, dass Abspeichern von Daten eben auch einen Energieverbrauch bedeutet? Ja. Das sind Dinge, die wir miteinander besprechen müssen und die sollten wir nicht einfach so abtun, so nach dem Motto, das löst sich von selbst, das wird es nicht. Wir müssen hier aus den schlechten Erfahrungen der Industrialisierung, was Nachhaltigkeit angeht, die richtigen Schlüsse ziehen. Die Bundesregierung hat deswegen großes Interesse, dass moderne Rechenzentren entstehen, die Energieeffizienzfragen berücksichtigen und da gibt es viele Beispiele, wie man auch dann Wärme für anderes nutzen kann, die entsteht und so weiter. Also das sind schon sehr schöne Beispiele, die man hier beobachtet. Mhm. Aber wie gesagt, auch was die Nutzung der Digitalisierung angeht, muss man an Energiefragen denken.
Sie haben ja jetzt noch etwas weniger als die halbe Legislaturperiode vor sich. Was wollen Sie denn digitalpolitisch auf jeden Fall jetzt noch erreichen, umsetzen?
Wir haben uns ja eine Digitalstrategie gegeben, an deren Umsetzung wir arbeiten. Ich wünsche mir, dass all die Ziele, die dort versprochen worden sind von Kolleginnen und Kollegen, dass die auch tatsächlich erreicht werden. Ich glaube, dass die Leuchtturmprojekte in der Digitalstrategie der Bundesregierung ganz wichtig sind. Und ich möchte auch einen Beitrag noch leisten, dass wir vorankommen, auch bei der Veränderung im Mindset in Deutschland. Wir haben immer noch eine große Nostalgie fürs Analoge. Und viele fragen sich beim Analogen, ist das für mich gut genug? Und wenn es gut genug ist, sagt man, dann kann ich auch weiterhin analog unterwegs sein. Aber dabei wird übersehen, dass das Erheben von Daten und das Zurverfügungstellen von Daten an sich die Voraussetzung dafür ist, dass wir die Chancen der Digitalisierung nutzen können. Mein Beispiel ist immer der ÖPNV-Fahrschein. Nicht manche sagen, der Papierfahrschein ist wunderbar. Wenn ich kontrolliert werde, kann ich ihn vorzeigen, dann kann man kontrollieren. Und wozu soll ich ein digitales Ticket benutzen? Der Fehler, der dabei gemacht wird, ist, dass die Frage, ob es für einen selbst ausreicht, nicht die entscheidende Frage ist. Die entscheidende Frage ist, ob man dabei auch Daten generiert, damit wir in unserer Gesellschaft Daten nutzen können und mithilfe von digitaler Technologie oder KI ÖPNV beispielsweise effizienter organisieren zu können. Heute haben wir im ÖPNV kaum verfügbare Daten, weil viele mit Papierverscheinen unterwegs sind, die uns keine Daten liefern. Mhm. Wenn wir digitale Tickets nutzen, Daten generieren, wenn wir wissen von seitens derjenigen, die den ÖPNV organisieren, wie viele Menschen zu welcher Uhrzeit von wo nach wo fahren wollen, können wir auch ein passendes Angebot zur Verfügung stellen. Ja. Heute fahren wegen mangelnder Datenverfügbarkeit viele Busse und Bahnen weitgehend leer durch die Gegend, gerade im ländlichen Raum. Mhm. Das ist natürlich die Vergeudung von Ressourcen, die an anderer Stelle fehlen und die auch sehr teuer sind. Und deswegen müssen wir uns künftig stärker die Frage stellen, generiere ich mit meinem Verhalten auch Daten oder habe ich nur an mich gedacht? Mhm. Und deswegen bin ich vielfach unterwegs und versuche da auch eine Kommunikation zu entwickeln, damit so eine Sensibilität dafür entsteht. Wir sind, was die Entwicklung von digitalen Technologien und Lösungen angeht, in Deutschland sehr gut. Was das Generieren und zur Verfügung stellen von Daten angeht, haben wir noch viel vor uns. Ja. Und ohne Daten gibt es keine Digitalisierung. Das ist der Rohstoff der digitalen Welt. Und jetzt kommt KI ins Spiel, beschleunigt das Ganze und dann damit erhöht sich auch die Notwendigkeit, die Menge an verfügbaren Daten zu erhöhen. Wir haben dafür schon viel gemacht, beispielsweise im Gesundheitsbereich mit der digitalen Patientenakte, mit dem E-Rezept, dem digitalen Fahrschein beim Deutschlandticket. Ja. All das sind fundamentale Veränderungen, aber sie sind auch alle ein bisschen auf Widerstand gestoßen. Ich kann mich gut an die Debatten erinnern, wo man gesagt hat, warum muss ich mein Papierticket abgeben? Warum gibt es das nicht in Papierform, mit schön mit dem Nadeldrucker bedruckt? Das war doch immer gut genug, aber die Antwort habe ich schon gegeben. Und es ist eben jetzt wichtig, dass wir so weitermachen. Denn wir, wenn wir den Medizinbereich uns anschauen, wir können viel mehr in den nächsten Jahren erreichen, um schwere Krankheiten zu heilen, wenn wir KI einsetzen, und dafür brauchen wir Daten, auch Gesundheitsdaten. Ja. Und hier muss jetzt wirklich was passieren in Deutschland. Wir arbeiten auch in meinem Bereich, dem Mobilitätsbereich, daran, konsequent für Datenverfügbarkeit zu sorgen. Wir haben jetzt auch das Gesetz für den Deutschen Wetterdienst geändert, damit wir da mehr Daten verfügbar machen können und vieles mehr. Das sind die Sachen, die jetzt kommen müssen, und das muss aber auch von der Öffentlichkeit konstruktiv begleitet werden. Mhm. Wenn wir das alte Prinzip der Datensparsamkeit weiterverfolgen, dann werden wir unter Rohstoff, sprich Datenarmut in einer digitalen Welt leiden. Das kann man keinem wünschen.
Mhm. Haben Sie Ideen, wie man so ein Umdenken in der Gesellschaft irgendwie fördern könnte?
Naja, wir neigen ja schon dazu, auch nicht nur an uns selbst, erfreulicherweise dazu, dass wir nicht nur an uns selbst, sondern auch an andere denken. Man macht sich Gedanken auch über soziale Fragen. Und das ist auch der Wert einer Gemeinschaft. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch die digitale Frage eben nicht nur unter egoistischem Blick uns vornehmen. Also etwa die Frage, reicht für mich der Papierfahrschein, sondern die Frage, reicht er noch für die Gesellschaft, wo wir so viel Fahrermangel haben und so ein großes Bedürfnis nach Klimaschutz und Nutzung vom ÖPNV haben. Nicht? Dann haben wir eine andere Perspektive, und die müssen wir auch ansprechen und thematisieren. Mhm. Und ich glaube, dann haben wir viele, die uns auch dabei unterstützen.
Sie haben vorhin die Digitalstrategie ja schon angesprochen. Wie bewerten Sie denn da so den Umsetzungsstand?
Naja, also vieles läuft sehr gut. Und bei anderen Dingen kann man noch etwas Gas geben. Wir haben etwa beim Ausbau der digitalen Infrastruktur, die ja auch Teil unserer Digitalstrategie ist, haben wir richtig was erreicht. Wir haben in Deutschland jetzt schon 97% mit 4G versorgt, der gesamten Fläche. Und 90% des Bundesgebiets bereits mit 5G. Mhm. Wir haben 70% der Haushalte mit Gigabit-Anschlüssen versorgt. Und unser Ziel 2030, eine Vollversorgung mit Glasfaser und 5G zu haben, dieses Ziel werden wir ganz offensichtlich erreichen. Mhm. Und das ist eine tolle Geschichte. Deutschland ist hier auf der Überholspur. Wir haben das digitale Deutschland-Ticket, wir haben das E-Rezept, die digitale Patientenakte. In vielen anderen Bereichen geht es voran. Aber die Wahrheit ist auch, im Bereich der inneren Verwaltung haben wir als föderal organisierter Staat eine große Herausforderung vor uns. 16 Bundesländer mit unterschiedlichen Verwaltungsstrukturen auf dem Weg zur Digitalisierung. Das ist eine echte Herausforderung. Viele Zuständigkeiten liegen, was Verwaltungsvollzug angeht, gar nicht beim Bund. Und hier müssen alle eben auch zeigen, dass Föderalismus und Digitalisierung keine Widersprüche sind. Es ist auch eine Verantwortung all derjenigen, die zum Föderalismus stehen, dass sie einen Beitrag leisten, den Menschen zu zeigen, dass Föderalismus nicht außer Mode gekommen ist, weil die Digitalisierung gegenwärtig ist, sondern beides muss funktionieren. Das bedeutet eben auch mal über den eigenen Schatten springen und zu sagen, lasst uns stärker harmonisieren, stärker zusammenarbeiten, nicht jeder für sich, nicht jeder sein eigenes System. Und daran muss noch gearbeitet werden. Und da könnte manches schneller gehen. Ich habe zum Beispiel die digitale Kfz-Zulassung eingeführt, also IKFZ heißt das. Und wenn man sich anschaut, dass noch nicht mal 10% der Fahrzeuge heute digital zugelassen werden mit dieser Technologie, dann ist es ein bisschen schade, weil wir haben sie seit 1. September in Deutschland eingeführt. Jeder könnte es machen. Aber viele kommunale Verwaltungen sehen das offensichtlich nicht als dringendes oder eiliges Problem an. Und hier kommt immer wieder der Punkt ins Spiel. Digitalisierung erleichtert uns nicht nur die Verwaltungsvorgänge, sie hilft uns nicht nur, Fachkräftemangel zu überwinden, sondern sie bietet uns eben auch die Chance, Rohstoff zu generieren, nämlich Daten, die wir für unsere Gesellschaft insgesamt nutzen können. Und viele haben noch nicht verstanden, dass die Daten, die man im eigenen Zuständigkeitsbereich generiert, an ganz anderer Stelle einen hohen Nutzen haben kann. Das ist vielfach im Medizinbereich auch zu beobachten, dass dann Lösungen plötzlich zur Heilung von Krankheiten auftauchen, die gar nicht aus dem Fachbereich der Medizin oder der Biologie kommen, sondern aus anderen technischen Bereichen. Nicht? Also das zeigt, dass wir eben nach den Lösungen für Probleme, also interdisziplinär auch suchen müssen und deswegen auch Daten interdisziplinär zur Verfügung stellen müssen und auch nutzbar machen müssen. Da haben wir noch ein ganz schönes Stück Arbeit vor uns. Und deswegen hat jeder, der Digitalisierung verzögert, übernimmt Verantwortung auch dafür, dass Lösungen in anderen Bereichen, möglicherweise existenziellen Bereichen für Menschen, verzögert werden. Das darf nicht sein.
Vorletzte Frage. Sie haben ja das Stichwort Föderalismus gerade schon genannt. Im April konstituiert sich ja in Potsdam die neue Digitalministerkonferenz, mit der die Digitalminister der Bundesländer etwas mehr Schlagkraft zu digitalpolitischen Themen aufbauen wollen. Was erwarten Sie sich von dieser Konferenz und wie wollen Sie zusammenarbeiten?
Ich habe diesen Schritt sehr unterstützt. Ich war damals selbst dabei, als wir, ich glaube in München war das, diese Fragen beraten haben und ich war auch treibende Kraft, die gesagt hat, macht das, das braucht Deutschland, weil gerade im Bereich der Digitalisierung haben wir einen großen Abstimmungsbedarf und ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln, wie Deutschland digitaler werden soll, ein gemeinsames Verständnis für Datenverfügbarkeit zu entwickeln. Das ist das, was eine solche Konferenz leisten kann und auch leisten muss. Und ich finde, diese Ministerkonferenzen sind immer dann besonders wichtig, wenn ein hoher Abstimmungs-, Koordinierung- und Koordinierungsbedarf auf Bundesebene besteht. Dann machen diese Ministerkonferenzen wirklich sehr Sinn und haben einen hohen Wert. Und ich habe nicht verstanden, warum wir gerade im Bereich der Digitalisierung, wo wir den dringlichsten Abstimmungsbedarf haben, man nicht eine Länderkonferenz eingerichtet hat, eine Fachministerkonferenz eingerichtet hat. Und insofern erwarte ich mir davon viele fruchtbare Beratungen und eben auch konstruktive Abstimmungs- und Koordinierungsprozesse und freue mich drauf.
Ja, letzte Frage. Stichwort Digitalgipfel der Bundesregierung. Der wird ja dieses Jahr, Ende diesen Jahres in Frankfurt stattfinden. Wir freuen uns schon sehr drauf, weil dort ja auch unser DKIX steht, der wichtigste Internet-Austauschknoten und Frankfurt ja ein ganz wichtiges digitales Zentrum in Deutschland ist. Haben Sie schon irgendwelche Themen vielleicht für uns oder was erwarten Sie sich vom diesjährigen Gipfel?
Frankfurt ist in der Tat ein ganz wichtiger Digitalstandort, ich würde sagen einer der großen Europas und deswegen erwarte ich mir zum einen einen starken Besucherandrang und ich glaube auch, dass wir ein tolles Networking dort betreiben werden und ich fand den letzten Digitalgipfel, den fand ich schon großartig in Jena, da war ein richtig tolles Miteinander und auch ein wirklich progressiver Geist zu entdecken. Also diese Digitalgipfel haben eine große Bedeutung. Und Frankfurt bietet natürlich wegen der hervorragenden Verkehrsinfrastruktur auch nochmal die Chance auf einen Publikumsrekord.
Vielleicht sogar ein bisschen besser als Jena noch.
Aber Jena war in einer Art und Weise gastfreundlich, das war so bezaubernd.
Das stimmt, das haben wir auch so empfunden.
Also
wir waren ja auch da.
Es war wirklich toll und ich habe dem Oberbürgermeister auch hinterher nochmal geschrieben und mich bedankt für diese wirklich außergewöhnliche Art.
Sehr also, spezieller Flair war das.
Ja, und die Art, willkommen zu sein, war wirklich was Besonderes für so eine, ja, wie soll ich sagen, eine Stadt wie Frankfurt, die halt so angebunden ist mit dem internationalen Flughafen, ist das etwas häufiger, sage ich mal, so große Veranstaltungen zu haben. Aber für Jena war das was ganz Besonderes. Und das hat man uns auch spüren lassen im positivsten Sinne. Das war sehr schön.
Ja, das ging uns auch so tatsächlich. Ja, dann sind wir auch schon am Schluss angelangt. Vielen Dank, Herr Wissing, für dieses Gespräch und für diese Einblicke in die aktuelle Digitalpolitik.
Ja, ich danke auch.
Danke für Ihre Zeit.
Sehr gerne.
KI beschäftigt also wirklich alle Akteure der Internetwirtschaft. Der AI Act ist gerade ein absolutes Top-Thema und es wird sicherlich nicht das letzte Mal sein, dass wir hier über KI und ihre Regulierungen in diesem Podcast sprechen. Und natürlich werden wir auch über die Möglichkeiten und beeindruckenden Sachen, die KI können wird oder schon kann, sprechen. Ein weiteres großes Thema war die Datenverfügbarkeit, weil das Problem ist ja, eine KI ist immer nur so gut wie die Daten, die sie hat, also zumindest zum Training oder nachher auch, um damit zu agieren. Aber viele Deutsche sind doch sehr zurückhaltend und wollen keine Daten preisgegeben. So nach dem Motto, auf Facebook sind sie alle. Aber wenn es heißt KI, dann sind sie sehr vorsichtig. Die sind aber eben, wie gesagt, notwendig, um digitale Innovationen wie KI zu schaffen. Und natürlich ist dabei der Datenschutz wichtig, klar. Aber eine KI kann beispielsweise auf medizinischen Scans wirklich nur dann einen Tumor finden, wenn sie mit ausreichend Daten vorher trainiert wurde. Dass sie das kann, haben ja zum Beispiel die Damen und Herren von Fraunhofer schon sehr, sehr gut bewiesen. Es war auf jeden Fall interessant, jetzt mal zur Halbzeit der Ampelregierung, ist ja quasi bergfest zu hören, welche Themen den Minister derzeit beschäftigen und auch ein wenig einen Ausblick auf die nächsten 2 Jahre zu erhalten.
Ja, genau. Und uns interessiert aber natürlich nicht nur die Perspektive der Politik, sondern auch die der Internetwirtschaft, unserer Mitgliedsunternehmen, und die kennt natürlich sehr gut unser Vorstandsvorsitzender Oliver Süme.
Im Gespräch.
Ja, nun hatte ich ja vor ein paar Tagen die Gelegenheit, mit unserem Digitalminister Volker Wissing zu sprechen und habe mit ihm zum einen zum Thema Digitalstandort Deutschland gesprochen, wieso seine Perspektive darauf ist, seine Themen für die zweite Legislaturhälfte und natürlich auch das aktuelle Top-Thema jetzt gerade KI und natürlich auch KI-Regulierung. Ja, und jetzt möchte ich so ein paar Themen gerne ein bisschen spiegeln, auch nochmal mit der Sicht der Internetwirtschaft, und spreche dazu mit unserem ECO-Vorstandsvorsitzenden Oliver Süme. Hallo Oliver.
Hallo Sidonie.
Ja, Oliver, du bist ja nicht zuletzt auch durch deine berufliche Tätigkeit viel in der Welt unterwegs. Wie siehst du denn Deutschland aktuell beim Thema Digitalisierung aufgestellt, auch so im internationalen Wettbewerb?
Ja, wir sind schon weit abgeschlagen. Das ist ja auch landläufig bekannt. Sicherlich zum einen im europäischen Vergleich. Es gibt ja verschiedene Indizes, in denen das regelmäßig auch untersucht wird. Und wenn man das vergleicht mit anderen europäischen Ländern, insbesondere in vielen Vergleichen mit den Nordics, dann sind wir in vielen zentralen Bereichen relativ weit abgeschlagen. Das gilt insbesondere für den Bereich der Verwaltungsdigitalisierung. Aber man sieht auch erhebliche Unterschiede im Bereich der digitalen Bildung oder Digitalisierung des Bildungssystems. Das finde ich immer sehr auffällig. Wenn man über Europa hinausschaut, dann nehme ich das immer besonders krass wahr, tatsächlich im Vergleich zum Beispiel zu Asien, zu asiatischen Ländern, wo, um mal bei dem Thema Digitalisierung der Bildung vielleicht zu bleiben, man schon lange weg ist von klassischen Schulbüchern oder ausgedruckten Schulunterlagen. Mhm. Die Schülerinnen und Schüler in vielen asiatischen Ländern arbeiten ausschließlich mit einem iPad oder mit einem Tablet. Mhm. Alle Inhalte sind in der Cloud abgelegt. Es gibt keine Bücher mehr in dem Sinne. Und das landes- und schulweit in vielen dieser Regionen. Und da sieht man besonders krass und besonders deutlich, wie viel wir allein in diesem Bereich noch aufzuholen haben. Und darüber hinaus, das hängt vielleicht auch miteinander zusammen, haben wir einfach in Deutschland diese besonders stark ausgeprägte Skepsis gegenüber neuen Technologien. Mhm. Überall dort, wo sie dann kommen, steht bei uns zuvorderst immer die Frage im Raum, wo verändert das das, was wir gewohnt sind? Wo birgt es Sicherheitsrisiken? Wo kostet es möglicherweise Arbeitsplätze? Und wir beschäftigen uns viel zu lange mit diesen negativen und skeptischen und kritischen Diskussionen und viel zu wenig damit, was das eigentlich für unglaubliches Innovationspotenzial mit sich bringt. Und das führt dazu, dass wir eben im Ergebnis in vielen Bereichen tatsächlich im internationalen Vergleich deutlich hinterherhinken.
Ja, die fast schon ein bisschen paradox, ne? Die deutsche Technikangst und gleichzeitig ja die große Innovationskraft, die wir ja eigentlich auch haben. Also wir entwickeln die Dinge und haben dann aber gleichzeitig Angst davor, so kommt es
mir manchmal vor. Wir stehen uns da ein bisschen selbst im Weg manchmal,
das ist schon. Ja. Wo siehst du denn jetzt die Bundesregierung besonders in der Pflicht? Also wo liegen so die größten Knackpunkte, vielleicht auch Weichenstellungen politisch, die jetzt einfach aus deiner Sicht schnell passieren müssten?
Ich glaube, das Wichtigste, was passieren müsste, und das wird leider nicht schnell passieren, ist, dass wir über unseren Föderalismus nachdenken. Auch da könnte ich jetzt direkt wieder anknüpfen an das Thema oder die Hinderungsgründe für Digitalisierung im Bildungsbereich. Das ist natürlich zuvorderst ein Föderalismusproblem. Da muss man drüber nachdenken, wie man das überkommen kann, wie man deutlich mehr zentralisiert entscheiden kann und wegkommt von einer Situation, in der 16 Bundesländer, glaube ich, auf 10 oder 11 unterschiedlichen Bildungsplattformen arbeiten. Das ist natürlich ein totaler Wahnsinn in diesem Bereich. Und das gilt für viele andere Bereiche auch. Wir können das Thema Datenschutz nehmen, wo wir ja eine weltweit einzigartige Aufsichtsstruktur haben in der Gestalt. Das ist ja den meisten bekannt, dass jedes Bundesland nochmal seine eigene Aufsichtsbehörde hat. Das gibt es nur in Deutschland und davon gibt es viele weitere Beispiele, wo der Föderalismus, der grundsätzlich sein Gutes hat und der eine ganz wichtige politische Funktion hat, aber uns eben auch bei Digitalisierungsfragen einfach im Wege steht. Und das ist ein strukturelles Problem und darüber muss man diskutieren. Mir ist klar, dass das nicht kurzfristig gelöst werden kann, aber umso wichtiger ist es, glaube ich, diese Diskussion anzustoßen und zu überlegen, wie man da an der einen oder anderen Stelle Reformen ansetzen kann und muss.
Der ECO hat ja bereits im November letzten Jahres eine Halbzeitbilanz zur Umsetzung der Digitalstrategie der Bundesregierung gemacht. Da gab es lediglich im Bereich Datenschutz tatsächlich eine halbwegs gute Bewertung, halbwegs gute Noten. In allen anderen Bereichen sieht der ECO ja deutlich noch Verbesserungspotenzial, so in allen anderen Agendapunkten. Woran liegt das denn deiner Meinung nach, dass die Bundesregierung digitalpolitisch in so vielen Bereichen ja einfach nicht so richtig aus dem Quark kommt, ne? Also nicht ins Doing kommt, nicht in die Umsetzung.
Es liegt an dem, dass wir schon und auch ich persönlich seit vielen, vielen Jahren kritisiere und dass wir auch kritisiert haben, als die jetzige Bundesregierung noch in ihrer Findungsphase war, nämlich, dass das Thema Digitalisierung eben in vielen Häusern aufgehängt ist. Und das kann auch oder trotz des Umstandes, dass es ein Querschnittsthema ist, dann eben nicht zu einer gelingenden Digitalisierung führen, wenn nicht das Ministerium, in unserem Fall das Verkehrs- und Digitalministerium, das hier in der Federführung ist, eben auch die Durchschlagskraft hat, um die Fäden zusammenzuziehen, um nicht nur zu koordinieren, das tut es ja in vielen Teilen, manchmal besser, manchmal schlechter, aber koordinieren ist eben das eine. Und im Zweifel im übertragenen Sinne auch mal mit der Faust auf den Tisch hauen zu können, ist eben das andere. Und das fehlt. Diese Durchschlagskraft ist in der Zuständigkeit der unterschiedlichen Ministerien eben so nicht verankert. Und jetzt kommt ein ganz entscheidender Faktor hinzu, das ist das fehlende Geld. Wir haben uns ja lange für dieses Digitalbudget eingesetzt, das ja auch kommen sollte. Jetzt haben wir durch die Haushaltsentscheidung des Bundesverfassungsgerichts eine generell sehr fatale finanzielle Situation, mit der die Bundesregierung umgehen muss. Und das macht es eben auch in Sachen Digitalbudget für das Digitalministerium deutlich schwerer. Und da, wo das Geld sitzt, da können Entscheidungen getroffen werden. Und da, wo kein Geld sitzt, da können eben auch keine Entscheidungen getroffen werden. Und jetzt kommt erschwerend hinzu, dass möglicherweise auch in vielen zentralen Bereichen, für die Budget vorgesehen war, gekürzt wird, gekürzt werden muss. Und ich glaube, dass das zwei ganz zentrale Hinderungsgründe sind. Ja, also das eine eben diese verteilte Zuständigkeit und das andere leider das fehlende Geld.
Ein großer Megatrend gerade, aber das Thema habe ich natürlich auch mit Volker Wissing gesprochen, ist KI, ne? Die digitale Welt und die Märkte von morgen einfach bestimmen wird. Die EU hat ja nun das weltweit erste umfassende KI-Regulierungsgesetz vorgelegt, den AI Act, den die Mitgliedstaaten ja voraussichtlich jetzt auch abstimmen werden, zu dem zustimmen werden. Und die Bundesregierung wird dem ja aller Wahrscheinlichkeit nach auch zustimmen. Wie bewertest du denn diesen Regulierungsansatz?
Ja, er ist jetzt da. Er ist Realität. Insofern werden wir damit umgehen müssen. Ich habe von vornherein und auch bis zum Schluss sehr klar gesagt, dass ich einiges in diesem AI-Act für den falschen Ansatz halte und für einen Überregulierungsansatz, der uns insbesondere im Bereich der Large Language Models, Generative und General Purpose AI möglicherweise zurückwirft in einem Wettbewerb, in dem wir eigentlich sowieso aufholen müssten. Ja, wir dürfen nicht vergessen, bei all den technologischen Wettbewerben in der IT und in der Digitalisierung, die wir in den letzten Jahrzehnten gesehen haben, ist das Thema, um das es jetzt geht, KI als Technologie, der wichtigste Technologiewettbewerb in meinen Augen des Jahrhunderts. Und deswegen wäre es schön gewesen, wenn wir hier einen Regulierungsrahmen gefunden hätten, der viel, viel deutlicher die Innovationskraft und die Förderung dieses Innovationspotenzials in den Vordergrund gestellt hätte. Jetzt ist es bedauerlicherweise umgekehrt, nämlich ein relativ strikter Regulierungsansatz im Bereich der General Purpose AI Models, der Large Language Models, teilweise auch im Bereich der Generative AI, dort wo es also um künstliche Erzeugung von Texten, Bildern, Videomaterial geht. All das ist in meinen Augen zu strikt reguliert, mit zu viel Auflagen für den vielleicht innovativsten Bereich, zumindest in der Massenanwendung, den wir im Moment sehen. Und deswegen habe ich mich sehr dafür eingesetzt, diesen Code of Conduct Approach stärker zu verfolgen, der ja auch von Deutschland gemeinsam mit Italien und Frankreich vorgeschlagen wurde in der letzten Phase des Trilogs. Und davon ist jetzt relativ wenig bis gar nichts übrig geblieben. Insofern bin ich da kein großer Freund davon. Ich habe schon die Sorge, dass uns das eben in diesem Wettbewerb weiter zurückwirft. Und das ist besonders schade, weil wir eigentlich technologisch sehr gut aufgestellt sind. Wir haben tolle Unternehmen, wir haben tolle Forscher, wir haben tolle Universitäten, an denen wir im Bereich der KI-Forschung sehr gut aufgestellt sind. Aber jetzt müssen wir damit umgehen. Das werden wir tun. Und müssen gucken, wie sich die Dinge weiterentwickeln. Im Ergebnis, finde ich, können wir mit diesem Regulierungsansatz nicht zufrieden sein.
KI ist ja auch ein Vertrauensthema, ne? Gerade so aus Anwendersicht in der breiten Bevölkerung, aber auch teils in der Anwenderwirtschaft, sag ich mal, schlägt dem Thema ja doch auch noch Skepsis entgegen, ne? Weil man gewisse Vorbehalte hat, ob man dieser Technik vertrauen kann, ne? Ein großes Thema in dem Zusammenhang ist ja die biometrische Echtzeitüberwachung, die ja auch in dem Regulierungsansatz der EU thematisiert wird. Worauf muss man denn deiner Meinung nach da achten, um eben das Vertrauen der Bevölkerung in KI nicht noch weiter zu schädigen?
Ja, das ist ja sogar einer der Trigger gewesen für die Überlegung in Europa oder das Bedürfnis zu sagen, wir müssen das eingrenzen, wir müssen das im Rahmen eines passenden Rechtsrahmens ordnen und sortieren und vielleicht auch verbieten. Das war ja mal so mit der Ursprung der gesetzgeberischen Diskussion. Mhm. Interessanterweise sieht man das auch in der Reihenfolge des KI-Acts, der KI-Verordnung, so wie sie jetzt vorliegt. Denn dieses Thema Prohibited AI Systems steht ganz zu Anfang mit den ersten Abschnitten dieser neuen Verordnung. Und ich hätte mir an der Stelle gewünscht, dass man viel klarer und mit weniger Ausnahmen einfach gewissen Anwendungsformen, du hast es angesprochen, insbesondere im Bereich der biometrischen Massenüberwachung oder öffentlichen Überwachung, eine klarere Absage erteilt. Die Diskussion in diesem Bereich, der natürlich mit innerer Sicherheit zu tun hat, die kennen wir auch aus anderen Bereichen. Und es ist immer schwierig, sich dort ja gegen die Interessen der Länder, gegen die Sicherheitsinteressen der Länder am Ende des Tages aus deutscher Sicht, auch gegen die Interessen der Innenminister, der Bundesländer durchzusetzen. Und das merkt man eben auch dem hier gefundenen Kompromiss an. Es gibt einfach eine Reihe von Ausnahmen, die ich persönlich zu weit finde. Und auch da ist meine Befürchtung, dass Unsicherheit in der Bevölkerung, in der breiten Gesellschaft erzeugen kann. Und das ist das, was wir eben hier am wenigsten brauchen können. Wir brauchen Vertrauen in diese Technologie, die Erkenntnis darüber, dass wir mit KI in allererster Linie der Bevölkerung, der Gesellschaft Dinge abnehmen können. Im Bereich der Gesundheit, im Bereich der Logistik, im Bereich der Mobilität, die Dinge zum Besseren wenden können durch den Einsatz von KI. Das können wir auch, aber dieser Glaube daran wird natürlich dann konterkariert, wenn die Befürchtung, dass auch Daten, die hierfür verarbeitet und genutzt werden, eben auch zu Überwachungszwecken im öffentlichen Raum nicht missbraucht, aber in einem Umfang genutzt werden können, der eben nicht das Vertrauen der Bevölkerung in diese Technologie stärkt.
Ich fand es ganz interessant. Ich habe auch Volker Wissing auf diesen Punkt angesprochen, Vertrauen in KI oder generell auch in digitale Technologien stärken. Und er sagte, aus seiner Sicht müsste man einfach auch viel mehr noch die positiven Effekte für die Gesellschaft von KI, aber eben auch von generell digitalen Innovationen, Technologien erzählen sozusagen. Ne? Also zum Beispiel im Bereich Gesundheit, dass dadurch Krankheiten früher erkannt werden können oder auch im Bereich Verkehr, dass man einfach Verkehrsströme ökonomischer lenken kann, sodass auch weniger Staus entstehen und so weiter. Und dadurch eben die Bereitschaft bei Menschen auch zu fördern, dass sie eben dazu beitragen können, indem sie eben ihre Daten auch zur Verfügung stellen sozusagen. Das war so seine Idee. Und ich fand das ganz interessant, weil das ja auch so ein bisschen der Tenor ist, den wir versuchen zu erzählen im Rahmen unserer Join the Solution Kampagne, ne, dass digitale Technologien einfach ganz viele Lösungen ja bieten für viele Herausforderungen, wie eben zum Beispiel auch Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Was denkst du, wo sollte sich die Politik denn aus deiner Sicht noch stärker einsetzen, um eben die Potenziale der Digitalisierung zum Beispiel in puncto Nachhaltigkeit noch effizienter zu heben und eben die dafür benötigten Rahmenbedingungen auch zu schaffen?
Also der Kern und der Ausgangsfaktor für all diese Anwendungen ist die Verfügbarkeit von Daten. Und das ist etwas, an dem erfreulicherweise ja auch die Bundesregierung gut arbeitet in dem Fall, muss man sagen. Dieser Check, den wir ja im November gemacht haben, auch der hat ja gezeigt, dass zumindest im Bereich der Datenpolitik die Bundesregierung im Rhythmus ist und das, was im Koalitionsvertrag vereinbart wurde, auch innerhalb des vorgesehenen Zeitplans ganz gut umsetzt. Das ist eigentlich ganz erfreulich und das ist auch wichtig, denn es sind ja unendlich viele Daten gerade im öffentlichen Raum, in der öffentlichen Verwaltung vorhanden. Und alleine da, bei dem Datenschatz, auf dem die öffentliche Hand sitzt, ist es eben unerlässlich, dass eben auch für KI-Trainingszwecke, aber auch für alle anderen Anwendungen möglichst zur Verfügung zu stellen, Datensilos aufzubrechen und der Wirtschaft, der Wissenschaft zu ermöglichen, dass man sich dieser Daten bedienen kann, um Innovationen weiter zu fördern. Das gilt natürlich auch für die Frage, welche Daten haben denn Unternehmen oder andere Einrichtungen, die sie möglicherweise zur Verfügung stellen können. Und das ist die Grundlage für alles. Und wenn wir über KI sprechen, dann eben auch dort für die Grundlage als Trainingsdaten. Und deswegen glaube ich, ist das ein ganz entscheidender Baustein. Und da bin ich aber auch ganz zuversichtlich, dass wir da auf einem guten Weg sind im Moment.
Jetzt hat ja die Ampelregierung noch eine knappe zweite Legislaturperiode Zeit, digitalpolitische Entwicklungen anzustoßen. Was sind so deine Erwartungen an diese zweite Legislaturhälfte?
Ja, es wird eine knappe Kiste, würde ich mal flapsig formulieren. Nur bei 3 der 12 von uns untersuchten Vorhaben festgestellt, dass man da einigermaßen on track ist. Bei einigen steht die Ampel auf Rot, nur bei wenigen auf Grün. Mhm. Wir alle wissen, dass die Legislaturperiode gegen Ende sowieso nur noch von Wahlkampf geprägt ist. Das verkürzt die Zeit natürlich nochmal. Insofern muss die Bundesregierung jetzt wirklich Gas geben. Und es gibt sicherlich Bereiche, in denen man relativ einfach Fortschritte erzielen kann. Beispielsweise das leidige Thema Vorratsdatenspeicherung. Da scheitert es ja eigentlich nur daran, endlich das gesetzlich umzusetzen, was bis in die höchsten Gerichte jetzt entschieden wurde, nämlich dass Vorratsdatenspeicherung per se unzulässig ist, jedenfalls in der anlasslosen Überwachungsform, die wir bisher gekannt haben. Und da wundert man sich dann schon als Bürger, aber auch aus Sicht der Wirtschaft, die wir bei ECO ja vertreten, warum man es sich schafft, hier endlich Rechtssicherheit in einem so zentralen Bereich zu schaffen. Andere Bereiche sind sicherlich komplexer. Das ganze Thema Datenstrategie, Verfügbarkeit, Machung von Daten und in dem Zusammenhang die Gründung des Dateninstituts, das ja vorgesehen ist, das aber noch aussteht. Da sind die Aufgaben komplexer. Da ist es nicht nur mit irgendeinem Gesetz getan, das verabschiedet werden muss oder zurückgenommen werden muss, sondern das ist ja ein Aufbau einer relativ komplexen Organisation mit entsprechender Organisationsstruktur, mit Definition der Aufgaben der Beteiligten. Wer soll sich dort wie einbringen? Die Ausschreibung dazu ist zumindest Stand heute immer noch nicht veröffentlicht. Und selbst wenn sie dann veröffentlicht ist, dauert es ja eine Zeit lang, bis man das richtige Konsortium, die richtigen Dienstleister ausgewählt hat, um dann ins Doing zu kommen.
Ja.
Und da bei dem Thema als ein Beispiel, glaube ich, muss man jetzt ganz schön auf die Tube drücken, wenn man das noch innerhalb der Legislaturperiode auf die Beine stellen will.
Ja, spannendes Thema in diesem Jahr, auch schon eine Wahl, allerdings Europawahl. Lass uns zum Schluss vielleicht da noch kurz zu sprechen. Welche Rolle spielt denn die EU für die Internetwirtschaft in Deutschland, aber auch für Europa?
Mittlerweile und das schon seit einigen Jahren eine ganz grundlegende. Nicht alles, was in Europa entschieden wird zum Thema Digitalisierung und Rechtsrahmen für IT und Internet, hat ja mittlerweile überwiegende direkte Durchschlagskraft in alle europäischen Mitgliedstaaten, weil wir eben zunehmend Verordnungen sehen. Es gibt ja kaum noch Richtlinien, bei denen die Mitgliedstaaten erstmal mit eigenen Gesetzen den Regelungsgehalt einer Richtlinie umsetzen müssen, sondern in allen zentralen Regelungsvorhaben, die die Kommission jetzt umgesetzt hat oder angegangen ist, war die Verordnung das Instrument der Wahl, so wie jetzt auch beim KI-Akt. Und das heißt, dass das direkt anwendbares Recht in allen Mitgliedstaaten ist. Ja, und das heißt im Umkehrschluss, alles, was wir auf der europäischen Ebene nicht berücksichtigt haben oder was keine Berücksichtigung gefunden hat, das können wir auf nationaler Ebene nicht mehr korrigieren. Deswegen müssen wir uns mehr denn je auf der europäischen Ebene einbringen. Das gilt auch gerade für uns als Verband, aber für viele andere Verbände auch. Und das tun wir bei ECO ja auch über unser Brüsseler Büro in Zusammenarbeit mit EuroISPA, unserem europäischen Dachverband, und auch in der Abstimmung mit vielen anderen nationalen IT- und Digitalverbänden aus anderen europäischen Staaten. Und das ist auch enorm wichtig, ne? Weil, wie gesagt, was wir da nicht an Einfluss geltend machen, was wir da nicht an Problembewusstsein schaffen, das findet dann einfach in der Umsetzung auf der nationalen Ebene nicht mehr statt.
Jetzt hast du es ja schon erwähnt, die aktuelle Kommission hat ja durchaus auch im digitalpolitischen Bereich durch viele Verordnungen den Regulierungsrahmen für die Internetwirtschaft in Europa deutlich geprägt. Wie bewertest du denn diese scheidende Regierung unter Ursula von der Leyen jetzt aus digitalpolitischer Perspektive? Für welche digitalpolitischen Themen siehst du vielleicht auch on top der Agenda für die kommende EU-Kommission?
Also zunächst mal, ohne das bewerten zu wollen, muss man einmal sagen, dass da unglaublich viel geschafft wurde. Also dieses ganze Thema der Data Governance mit dem Data Act, mit dem Data Governance Act, aber auch das große Thema Digital Services Act, mit dem ja nach über 20 Jahren die E-Commerce-Richtlinie, die wir ja als ECO auch mal mitgeprägt haben, abgelöst wurde. Das waren schon wirklich dicke Bretter, die da gebohrt wurden. Und jetzt kommt zu guter Letzt und als Krönung sozusagen noch der AI Act on top. Also da muss man zunächst mal sagen, hat die Kommission wirklich enorm viel geschaffen und hat tatsächlich einen neuen europäischen Rechtsrahmen für Digitalisierung und Datenwirtschaft sicherlich geprägt. Die entscheidende Frage ist, ob dieser Rechtsrahmen jetzt zukunftstauglich ist, ob er von den Unternehmen verstanden wird und wie er umgesetzt wird in der Praxis. Denn die Kehrseite der Medaille ist unter Umständen, dass das Ganze zu einem unglaublich komplexen und auch an vielen, vielen Stellen ineinandergreifenden Regelwerk geführt hat, das auch hochspezialisierte Juristen teilweise nur wirklich sehr schwer durchschauen. Und ich glaube, dass selbst der Kommission gar nicht bis ins letzte Detail klar ist, wo es da überall Interdependenzen gibt, wo das ineinandergreift, wo sich das möglicherweise auch widerspricht. Und das führt eben an vielen Stellen zu Unsicherheiten in der Anwendung. Und Unsicherheit ist immer schlecht für die Wirtschaft, gerade in einem so innovationsgetriebenen Bereich wie der Digitalwirtschaft. Insofern glaube ich, wird jetzt in der Wirtschaft würde man vielleicht von Konsolidierung sprechen. Die nächste Kommission, die wird wahrscheinlich viel Zeit darauf verwenden müssen, dafür zu sorgen, dass das jetzt richtig ausgerollt wird. Ja. Dass man Rechtsunsicherheiten in der Anwendung vermeidet, vielleicht auch durch Guidelines, durch Hinweise, wie gewisse Dinge anzuwenden sind oder auch nicht anzuwenden sind. Aber ich glaube, an Regulierungen haben wir jetzt erstmal genug. Und ich hoffe nicht, dass sich eine wie auch immer geartete neue Kommission auch wieder so viel Digitalregulierung auf die Fahne schreibt.
Ja, vielen Dank, Oliver. Das war jetzt ein kleiner Themenritt hier über Digitalstandort Deutschland, KI, KI-Regulierung bis hin zur EU-Politik. Aber ich glaube, es ist ja auch immer noch Anfang des Jahres und wir wollten einen kleinen Überblick geben. Vielen Dank für deine Perspektive aus der Internetwirtschaft. Ich denke, das ein oder andere Thema, zum Beispiel EU-Wahl, werden wir uns hier an der Stelle auch im Podcast nochmal genauer vornehmen und dann vielleicht auch nochmal sprechen. Aber jetzt erstmal vielen Dank.
Danke.
Zwei Dinge sind mir besonders präsent geblieben aus dem Interview mit Oliver Sühne, um die Digitalisierung in Deutschland zu verbessern. Das gute alte Thema politische Zuständigkeit, ja, das ist und bleibt eine Herausforderung. Also sowohl das föderale System in Deutschland macht die ganze Sache schwierig, als auch die Tatsache, dass viele Digitalthemen bei unterschiedlichen Ministerien liegen. Es ist halt ein Querschnittsthema, aber das hemmt natürlich das schnelle Vorankommen. Und natürlich, Achtung, wer hätte es gedacht, der schnöde Mammon, Pater Pinke Kies,
Money.
Also ich weiß gar nicht, wie weit wir weg sind von diesem ursprünglich mal angedachten Digitalbudget. Also auf jeden Fall ist das Problem, dass gespart wird. Und wenn man an der Digitalisierung spart, ich habe es ja gerade gesagt, Querschnittsthema, dann wird es insgesamt auch schwierig. In der aktuellen Haushaltsdebatte beziehungsweise sagen wir mal Finanzkrise der Bundesregierung kommt das Thema Digitalisierung definitiv zu kurz. Und das Problem ist, ja, was wir da heute sehen, das ernten wir dann in 15 oder 20 Jahren. Und wir sind ja eh schon ein bisschen am Hinken. Ich fürchte, das könnte der Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit von Deutschland nicht so richtig gut tun. Also ich hoffe, dass man da schnell die Kurve kriegt.
Ja, das hoffe ich auch. Denn ein Aspekt, das fand ich ganz interessant, den sowohl Volker Wissing als auch Oliver Sühme eben erwähnt haben, wo sie sich einig sind und der ja auch sehr positiv ist, ist, dass Deutschland in der Digitalisierung und bei technologischen Innovationen eigentlich enorm viel Potenzial hat. Und da bleibt einfach nur zu hoffen, dass wir dieses Potenzial einfach in den nächsten Monaten und Jahren noch besser heben.
Über dieses Potenzial und gute Ideen aus deutschen Landen erfahrt ihr natürlich regelmäßig in diesem Podcast, also alle zwei Wochen im Ohr am Netz. Insofern vielen Dank für die Aufmerksamkeit heute. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Sidonie, bis dahin, lass dir gut gehen und drück mir die Daumen, dass ich hier wegkomme.
Gute Reise.
Danke, tschüss ihr Lieben.
Das Ohr am Netz, der Podcast des ECO, Verband der Internetwirtschaft.